NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Juni 1464. Ludwig XI. Von Frankreich gründet angeblich eine königliche Botenanstalt.
Millionen deutsche Zuschauer saßen in den 70er Jahren regelmäßig vor dem Fernseher, wenn Klaus-Jürgen Wussow als Kurier der österreichischen Kaiserin Maria Theresia in geheimer Mission unterwegs war, begleitet von seinem treuen Diener Padua.
Leutnant von Rotteck, Kurier Eurer Majestät.
Leutnant Rotteck, ich habe einen Auftrag für ihn.
Rotteck war ein Bilderbuchkurier. Zur schneidigen Uniform gehörten goldene Knöpfe, ein flotter Hut, glänzende Reitstiefel und ein rasselnder Säbel. Meistens hatte der Leutnant ein Pferd unterm Hintern oder ein hübsches Mädchen im Arm. Ein Held mit großer Posttasche.
Ja, Herr Leutnant, wann der König euch empfängt, kann ich leider noch nicht sagen. Aber ich habe eine Botschaft meiner Kaiserin.
Ja, aber diese Woche ist ganz schlecht. Meine Botschaft ist aber sehr wichtig.
Ach, hier ist immer alles wichtig.
Boten und Kuriere gibt es fast genauso, lange es Menschen gibt. In dem Moment, in dem Familien, Stämme, Völker oder Staaten sich voneinander abgrenzten, entstand die Notwendigkeit, Nachrichten auszutauschen. Und wenn Rauch- und Feuerzeichen oder tönende Signale die Entfernung nicht überbrücken konnten, musste ein Bote her.
Die erste bildliche Darstellung eines ägyptischen Laufboten stammt aus dem Jahr 2500 vor Christus. Berühmt ist auch der legendäre Pheidippides, der 490 vor Christus von Marathon nach Athen gelaufen sein soll, um den Sieg über die Perser zu melden. Nach seiner Ankunft, so hieß es, brach er tot zusammen.
Im Vergleich dazu hatte der Bote des persischen Tyrannen Histiaios etwa zur gleichen Zeit nur eine leichte Unannehmlichkeit zu ertragen.
Histiaios fand, weil alle Straßen bewacht wurden, kein anderes sicheres Mittel, seine geheime Nachricht an Aristagoras zu übersenden, als seinem getreuesten Sklaven das Haar zu scheren, Zeichen auf seinen Kopf zu schreiben, das Haar wieder wachsen zu lassen und ihn dann nach Milet zu schicken. Der Sklave hatte bloß den Auftrag, Aristagoras in Milet zu bitten, ihm das Haar zu scheren und seinen Kopf zu betrachten.
Die Römer schließlich, berühmt für logistische Hochleistungen, bauten ein richtiges System von Boten auf, erläutert der Historiker Professor Eckhard Freise von der Universität Wuppertal.
Der Begriff der laufenden Boten kommt aus der Spätantike, eigentlich aus dem, vom römischen Imperium. Da gibt es einen sogenannten Cursus Publicus, also ein öffentliches Lauf-, Fahr- und Reitwesen. Man könnte sagen, richtig, einen öffentlichen Dienst. Der ist nun während der Völkerwanderungszeit im Westen Europas zusammengebrochen.
Im Mittelalter gerieten viele Errungenschaften der Antike in Vergessenheit. Und es dauerte Jahrhunderte, bis ein neues Nachrichtensystem aufgebaut werden konnte. Dabei ging es allerdings um mehr als nur darum, eine Nachricht von A nach B zu transportieren. Professor Wolfgang Behringer, Autor des Buches »Im Zeichen des Merkur«, spricht sogar von einer Kommunikationsrevolution.
Wir sehen ja oft am Beginn der Neuzeit eine Medienrevolution mit dem Buchdruck, aber eigentlich tut sich sehr viel mehr. Es gibt eine neue Raumorganisation. Es wird der Raum portioniert und unterteilt und das Postwesen erfunden. Das heißt, der ganze Bereich der Kommunikation ist in Bewegung und verändert sich gegenüber dem Mittelalter.
Raum ist im Mittelalter eine unwägbare Größe. Außerhalb des eigenen Dorfes, der Stadt oder des Landstrichs kennt sich fast niemand mehr aus. Wälder sind undurchdringlich, Gebirge sprichwörtlich unwegsam, und Meere unüberbrückbar. Doch dann beginnen die Menschen, sich den Raum zu erobern.
Die Durchmessung des Raumes wird kalkulierbar und auch die Bemessung dieser Raumeinheiten in Kosten. Das heißt, der ganze europäische Raum wird im Lauf der frühen Neuzeit verfügbar und verliert dadurch auch die letzten weißen Flecken. Das Schreckliche, auf mittelalterlichen Karten sehen wir ja noch Monster und Drachen. Das verliert sich alles, der Raum wird einfach verfügbar, so wie wir ihn heute noch kennen.
Wer den Raum überbrückt, beherrscht ihn. Je schneller, desto besser. Das gilt auch für den Kurier der Kaiserin.
Ihr werdet heute Abend noch nach Wien reiten. Eure Kaiserin soll doch nicht warten, nicht?
In der Ökonomie sagt man natürlich, Zeit ist Geld. Also wer als erster die Nachrichten über gesunkene Schatzflotten oder auch Firmenbankrotte erfährt, der ist natürlich gegenüber seinen Konkurrenten im Vorteil. Noch eklatanter ist es natürlich in der Politik, vor allem in Krisenzeiten. Derjenige, der Nachrichten schneller befördern kann oder erhält, kann seine Armeen oder seine Diplomaten besser dirigieren und hat dadurch einen Vorteil gegenüber den politischen Konkurrenten.
Doch je brisanter die Informationen, desto höher das Risiko für den Boten.
Briefboten leben gefährlich. Nicht, weil sie besoldet sind oder weil man sie für unzuverlässig hält, sondern weil sie abgefangen werden können. Das gilt selbstverständlich auch für berittene Boten. Warum werden sie nun abgefangen? Sie gelten ja nun als Boten besonders geheimer, wichtiger Nachrichten. Und gerade in Kriegszeiten hält man sie auch für Spitzel. Das heißt, mehr als ein Briefbote ist mit Sicherheit aufgehängt am Baum geendet.
Aber er schafft es nicht alleine. Er braucht unsere Hilfe.
Das zweite Problem ist die Zeit. Für die Postzustellung war wichtig, dass Relaisstationen zuverlässig bereitgestellt wurden und dass die Gastwirte, bei denen sie übernachteten, vertrauenseinflößend waren. Das war keineswegs gesichert.
Ein berittener Bote brauchte für die Strecke zwischen Paris und Wien im 15. Jahrhundert noch etwa 4 Wochen. Wurden jedoch nicht nur die Pferde, sondern auch die Boten regelmäßig ausgewechselt, so konnte der Brief bereits nach einer Woche sein Ziel erreichen. Eine Revolution in der Geschichte der Kommunikation.
Posthalter! Hey, Posthalter! Wo zum Teufel steckt er denn? Was ist denn? Wie lange dauert das denn noch? Ich habe keine Zeit mehr, Tempo!
Doch wer war der Erste, der in Europa einen solchen gut organisierten Botendienst eingerichtet hat? Die wissenschaftliche Welt ist gespalten. Anlass der Diskussion ist ein Edikt des französischen Königs Ludwigs XI., das er am 19. Juni 1464, heute vor 545 Jahren, erlassen haben soll. Professor Wolfgang Behringer?
Ja, es gibt den Text überhaupt nicht. Es ist im Wortlaut auch überhaupt nicht erhalten, weil es eben eine Fälschung ist und es nie gegeben hat.
Und doch geistert dieses Edikt seit dem 17. Jahrhundert durch Handbücher, Lexika und heute natürlich auch durchs Internet. Historiker Fritz Ohmann veröffentlichte 1909 eine Inhaltsangabe.
An den Hauptstraßen sollen etwa alle 20 Kilometer zuverlässige Personen angestellt werden, die mehrere Pferde von leichtem Bau zu halten haben. Jeder Kurier hat unverzüglich nach Übergabe der Briefe die Strecke bis zur nächsten Station zu reiten. Und damit keine Verzögerung eintritt, muss ein Kontrollzettel mitgeführt werden, ein Passport.
Der französische Historiker Gaston Zeller veröffentlichte 1937 einen bis heute kaum beachteten Aufsatz, in dem er das Edikt Wort für Wort als Fälschung entlarvt.
Eigentlich mit den ganz traditionellen Mitteln des Historikers, nicht? Man sucht nach der angeblichen Quelle, findet sie nicht im Original, sucht dann in umliegenden Quellen, also Zeller speziell jetzt in Wörterbüchern des 16. Jahrhunderts, um herauszukriegen, wann diese Wörter, die angeblich zum ersten Mal in diesem Edikt erwähnt werden, tatsächlich in Gebrauch waren.
Wörter wie Passport, Cachet oder Büro waren zwar am Ende des 15. Jahrhunderts in Frankreich bekannt, wurden jedoch völlig anders benutzt, als es das vermeintliche Edikt beweisen möchte. Gaston Zeller resümiert:
All diese Beispiele beweisen, dass die Sprache des Ediktes nicht die Sprache des 15. Jahrhunderts ist. Mit Leichtigkeit könnte man noch mehr Fehler finden. Man kann sagen, dass der Fälscher ohne Zweifel ungeschickt und linkisch vorgegangen ist.
Bleibt die Frage: Warum erfindet ein französischer Historiker ein solches Edikt?
Wir finden es erwähnt eigentlich erst in den letzten Jahren von Ludwig dem 14. Und es spricht einiges dafür, dass hier an der Überhöhung eines Ahnen, also Ludwig des 11., gearbeitet wird, in dessen Entwicklungsreihe sich Ludwig der 14. sah. Im 19. Jahrhundert, als die Geschichtswissenschaft unter dem Vorzeichen des Nationalismus betrieben wurde, hat man natürlich dankbar diese Fälschung aufgegriffen, denn sie schien zu beweisen, dass Frankreich überhaupt die erste Nation in Europa war, die über solche reguläre Postdienste verfügte.
Überschaut man die Regierungsmaßnahmen Ludwigs XI. Im Ganzen, kann man sagen, dass, wenn er dieses Edikt nicht verfasst hat, es man ihm aber doch zutrauen könnte, dass er es wirklich getan hat. Denn er gilt als ein sehr fähiger Reformer von Verwaltung. Und warum sollte ausgerechnet dieses neuralgische System der Übermittlung von geheimen und geheimsten Nachrichten nun dem Zufall überlassen werden?
Eindeutig bewiesen ist jedoch nur, dass der Habsburger Maximilian, der spätere Kaiser Maximilian I., im Jahr 1490 per Dekret eine Postverbindung zwischen seinen Ländern Burgund und Tirol einrichtete. Wer hatte also nun bei der Erfindung der Post die Nase vorn? Die Franzosen oder die Habsburger? Professor Eckhard Freise.
Der diplomatische Krieg darüber, ob das Edikt von 1464 authentisch ist oder nicht, ist meiner Ansicht nach noch nicht beendet. Auch akribische philologische Untersuchungen haben noch nicht letzte Klarheit geschaffen.
Kompliziert wird die Angelegenheit dadurch, dass man zur Regierungszeit Ludwigs XI., der schon zu Lebzeiten den Beinamen die Spinne trug, durchaus etwas Ähnliches wie Stafettenreiter nachweisen kann.
Was hat er geschaffen? Ein Netz von Amtsträgern, geradezu ein Heer von Diplomaten und, was auch neu ist, sehr viele Spitzel. Er ist quasi der Vater der Spionage im Spätmittelalter. Als Spitzel gelten natürlich auch alle diejenigen, die geheime Depeschen von einem Land zum anderen befördern und dabei natürlich möglichst nicht gefasst werden sollen. Also eine gewisse Form von Geheimagenten, James Bond des 15. Jahrhunderts, ist dem französischen König durchaus zuzuschreiben.
Scharf geritten, was? Ich reite immer scharf. Das war doch diesmal gar nicht nötig.
Was bei dem Streit um den ersten Platz in der Postgeschichte übrigens nicht vergessen werden sollte, das Vorbild für alle europäischen Postdienste findet sich in Oberitalien.
Woher kommt der Begriff Post? Er kommt aus dem Italienischen. Posta bedeutet eigentlich Poststation. Da, wo man also ein Pferd wechseln kann und sein müdes Haupt auf die Kissen betten. Das setzt natürlich voraus, dass eine bestimmte Postroute bekannt ist. Und diese Postrouten sollen im 14. Jahrhundert schon von italienischen Handelsgesellschaften in Florenz und in Mailand, sogar auch vom Mailänder Herzogshaus der Visconti, eingerichtet worden sein.
Also der Porto ist ja ein italienischer Begriff, wie viele Begriffe aus dem Bereich der Kommunikation. Also Paketo, Porto und einige andere. Und man sieht schon daran, dass das diese ganze Form der rationalen Kommunikation aus dem Italien der Renaissance ins übrige Europa exportiert worden ist.
Als Kurier werdet ihr sicherlich in Eile sein.
Ja, meine Mission ist erledigt. Ich bin auf dem Weg zurück nach Wien.
Dann darf ich euch nicht zurückhalten.
Eines hatten alle Botendienste des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit gemeinsam. Von Dauer waren sie nicht. Der Grund, sie waren schlicht zu teuer. Professor Wolfgang Behringer.
Und erst im 16. Jahrhundert findet man sozusagen den Zauberschlüssel. Und dieser Schlüssel liegt in ihrer Öffnung für die Allgemeinheit, also ein privilegiertes Kommunikationssystem, das nur dem König dient, wird umgewandelt in ein öffentliches Kommunikationssystem, das sich sozusagen dem Postwesen, das wir kennen, annähern und in dem die Benutzer die Beförderungsleistung mit den Portata oder Porto bezahlen.
Und wer seid ihr?
Das kann ich euch sagen. Das hier ist Leutnant von Rotteck. Postbote der Kaiserin.
Das reinlegen! Moment, Gentlemen! Bitte nicht in meinen Räumen!
Im Zeitzeichen erinnerte Marin Gottschalk an die vermeintliche Gründung der ersten königlichen Botenanstalt in Frankreich am 19. Juni 1464. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Psychiater und Entwickler des autogenen Trainings Johannes Heinrich Schulz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.